Willkommen beim Makromikro Folge 7 mit Rüdiger Bachmann, weil nur dessen wegen gibt es diese Serie hier überhaupt. Hallo Rudi.
Naja, hallo. Also ohne dich wird es hier auch nicht geben.
Ja, okay, so, ja gut, aber was hätte ich zu erzählen? Zum Beispiel über die ricardianische Äquivalenz. Letztes Mal hast du gesagt, darüber reden wir heute. Was ist das?
Darüber reden wir. In der Tat ist übrigens eine der am meisten missverstandenen Aussagen der neoklassischen Ökonomie, würde ich sagen. Da wird sehr gerne Schmuh damit getrieben. Aber fangen wir mal von vorne an. Darauf komme ich dann später zurück. Also es geht um Folgendes. Es ist ein Äquivalenztheorem beziehungsweise ein Neutralitätstheorem, das eben aussagt, dass unter bestimmten Bedingungen eine bestimmte Politikmaßnahme keinerlei Auswirkung auf die Ökonomie hat. Und was sind die Annahmen? Und die Annahmen, das ist jetzt erstmal eine relativ lange Liste. Und dann wird man sofort sagen, naja, die ist doch unrealistisch, diese Liste. Kommen wir alles dazu? Also Geduld, liebe Hörer. Also, die Annahmen sind die folgenden. Das geht um das Budget des Staates, also um Steuern, um Schulden und solche Dinge und Staatsausgaben und solche Dinge. Also, folgende Annahmen. Die Annahmen ist, dass es die Steuern im Grunde genommen alle Konsumenten gleich treffen, also keine Heterogenität gibt. Ich weiß, falsch, wörtlich falsch, aber lass uns mal damit sozusagen laufen.
Ja, wir modellieren ja.
Wir modellieren erstmal, genau. Zweitens, diese Steuern sind nicht verzerrend, also es ist nicht eine klassische Einkommensteuer, wo du möglicherweise weniger arbeitest, wenn die immer weiter steigt, sondern das sind Steuern, die du nicht vermeiden kannst, die musst du zahlen, ja? Zweite Annahme. Dritte Annahme, es gibt keinerlei intergenerationelle Probleme. Mit anderen Worten, Steuern oder mögliche Schulden, die der Staat aufnimmt, werden immer zurückgezahlt, dann von denjenigen, die davon auch profitieren, von dieser Schuldenaufnahme. Also du kannst es nicht sozusagen, du kannst also nicht heute Schulden machen, die Steuern senken und dann irgendwie an deine Ur-Ur-Ur-Enkel das Ganze weiterreichen. Das ist auch ausgeschlossen per Annahme. Und die letzte Annahme, die man braucht, sind eben perfekte Kapitalmärkte. Mit anderen Worten, dass die Konsumenten sowohl sparen als auch sich Kredite aufnehmen können zu demselben Zinssatz. Und das ist genau der Zinssatz, wo auch der Staat anlegen kann beziehungsweise Kredite aufnehmen kann. Und alles heroische Annahmen, die wir aber hauptsächlich deshalb brauchen, um das Ganze, sagen wir mal, mathematisch exakt zu beweisen. Und dann reden wir natürlich über die ökonomischen Kräfte, die dahinter stehen. Und dann unter diesen Annahmen sagt das Theorem oder sagt ricardianische Äquivalenz, fixiere einen Strom von Staatsausgaben, ja, heute und in der Zukunft, der ist gegeben, ja, dann kommt es nicht drauf an, ob dieser Strom heute, ob diese Staatsausgaben heute mit Steuern oder mit Schulden finanziert werden. Das ist völlig egal. Ja, also Steuerfinanzierung und Schuldenfinanzierung haben völlig äquivalente, führen zu völlig äquivalenten Allokationen in der Ökonomie. Das erste, was wichtig ist an dieser Aussage, ist, für einen gegebenen, annahmegemäß gegebenen Strom von Staatsausgaben. Häufig wird es oftmals, wenn in der Wirtschaftspresse, wenn einer so einen Wirtschaftsjournalist dann mal Eindruck schinden will, dann wird er sagen, na ja, der fiskalische Stimulus, der kann ja gar nicht wirken, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, wegen ricardianischer Äquivalenz. Das ist einfach nur Quatsch, okay? Ricardianische Äquivalenz sagt nichts darüber aus, was passiert, wenn der Staat seine Staatsausgaben erhöht oder vermindert, okay?
Aber worüber sagt sie denn dann was aus?
Es sagt was aus, für gegebene Staatsausgaben
kommt
es auf den Finanzierungsmix an, also auf den Steuerschuldenmix an. Darauf kommt es an. Das ist die Aussage, ja? Es ist also ein Finanzierungstheorem, kein Theorem über die Aussage von Staatsausgaben. Staatsausgaben haben in jedem ökonomischen Modell, das irgendwas taugt, eine Wirkung. Fiskalischer Stimulus hat immer eine Wirkung. Ob die Wirkung erwünscht ist, ob die groß ist, darüber können wir streiten. Aber dass sie keine Wirkung hätte, so ein Modell ist mir nicht bekannt. Ja, es wird aber gerne verwechselt. Ich habe das schon gelesen, auch in der deutschen Wirtschaftspresse. Wird dann gesagt, ja, das ricardianische Äquivalenz gilt ja annähernd. Deshalb haben Staatsausgaben keine Wirkung oder so. Völliger Quatsch. Okay, das Theorem beschäftigt sich mit dem Fall von sich ändernden Staatsausgaben überhaupt nicht. Ja, also man kann es auch nicht als Begründung dafür anwenden. Das ist mal wichtig, weil das führt sehr gerne zu Missverständnissen. Es ist ein Finanzierungsneutralitätstheorem im Grunde genommen. Ja, so. Wenn man das jetzt beweisen will, was man da tut, ist, also der mathematische Beweis im Grunde genommen geht eben dadurch, dass man die Budgetbeschränkung des Staates kombiniert mit der Budgetbeschränkung der Haushalte. Und da kommt dann eben raus, in der Tat, dass die Budgetbeschränkung der Haushalte im Grunde genommen, die Steuern kürzen sich im Grunde genommen weg. Weil für den Staat sind es Einnahmen, für den privaten Haushalt sind es Ausgaben. Wenn der Zins derselbe ist, mit der die zukünftigen Steuern abdiskontiert werden, kürzen die sich einfach raus. Ja, und also das heißt am
aufkommensneutral
Ende
sozusagen.
Es ist insbesondere, es verändert den privaten Reichtum. Und zwar in Lebenszeitreichtum gedacht, nicht in heute Einkommen, morgen Einkommen, sondern was hat der private Sektor insgesamt an Ressourcen über seine Lebenszeit zur Verfügung, verändert das nicht. Ja, nur die Veränderung von Staatsausgaben selber, wenn der Staat mehr ausgibt, dauerhaft mehr ausgibt, dann kann er die Ressourcen vermindern, die dem privaten Sektor zur Verfügung stehen. Und dann wird der private Sektor entsprechend auch reagieren. In einem rikardianischen Äquivalenzbereich ändert der Staat aber gar nicht netto die Ressourcen, die er dem privaten Sektor wegnimmt, sondern er ändert nur die Finanzierung, in anderen Worten das Timing über die Zeit. Finanziert er das heute mit Steuern oder mit Schulden und dadurch weniger Steuern? Und dafür morgen Steuern, weil die höheren Schulden müssen ja zurückgezahlt werden? Oder finanziert es eher durch weniger Schulden und mehr Steuern heute und damit weniger Steuern morgen, okay? Und dieses Timing der Steuern letztlich, die ist unter diesen immer noch sehr restriktiven Annahmen, 1-4, was ich da am Anfang gesagt habe, eben irrelevant, ne? Und das heißt, die Intuition, was eben passiert ist ökonomisch, nehmen wir mal den konkreten Fall eines rikardianischen Experiments an, dass der Staat sich überlegt, ich gebe jetzt Transfers aus oder ich senke die Steuern, ja? Weil der private Sektor weiß, dass der Staat eine Budgetbeschränkung hat, ja, die, mit anderen Worten, dass er das irgendwann die Steuern wird erhöhen müssen, um diese Schulden zu bedienen, ja, ceteris paribus, bei gegebenen sonstigen Staatsausgaben, das ist eben wichtig. Dann wird der private Sektor, der nach vorne schaut, wird dann eben wissen, und da ist die Annahme wichtig, dass die Leute, die heute diese Steuersenkung bekommen, müssen auch noch morgen am Leben sein. Und es darf nicht passieren, sozusagen in der Zukunft irgendwann mal deine Ur-Ur-Urenkel, ja. Sondern die Leute müssen es auch zurückzahlen. Und wenn sie das wissen, dann werden sie eben mehr sparen und ihre Konsumausgaben letztlich heute nicht ändern. Es findet also also wenn du das machst, um zum Beispiel den Konsum zu stimulieren, weil du eben dem privaten Sektor mehr Ressourcen zur Verfügung stellst heute, dann wird der private Sektor eben nicht mehr konsumieren, sondern er wird im selben Ausmaße und unter diesen Annahmen sogar exakt so viel mehr sparen, wie der Staat sich mehr verschuldet. Das heißt, das Einzige, was passiert ist, die private Ersparnis geht nach oben, die staatliche Verschuldung geht nach oben und du hast im Grunde genommen dasselbe Kapitalmarktgleichgewicht wie vorher auch, nur beim selben Zins, nur dass jetzt halt mehr gespart wird und sich mehr verschuldet wird in genau gleicher Höhe. Wie gesagt, diese scharfen Annahmen brauchen wir nur, um das wirklich exakt zu beweisen.
Mhm. Zum Kalibrieren sozusagen.
Damit es wirklich exakt im mathematischen Sinne neutral ist. Ja, dafür brauchst du diese Annahmen. Diese Kräfte, die dazu führen, nämlich dass Leute nach vorne gucken und sich überlegen, wer zahlt denn diese Steuervergünstigung, diese erhöhten Transfers, wer zahlt denn die eigentlich in der Zukunft? Ja, diese Kräfte, die sind natürlich immer da, ja, auch wenn es nicht ganz exakt, die sich sozusagen ganz aufheben und das überhaupt keine Wirkung gibt, aber diese Kräfte sind natürlich immer da. Das heißt, rikardianische Äquivalenztheorem ist einerseits aus zwei Gründen interessant, ökonomisch, weil, also vielleicht aus drei Gründen, es gibt auch noch einen pädagogischen Grund, warum das interessant ist, aber der erste Grund ist, das ist sozusagen ein reines Labor, wo du mal was Reines beweisen kannst. Und dann kann man sich ja, dann gibt's dann jeweils Literaturstränge, die jeden einzelnen dieser Annahmen aufheben und sich dann überlegen, was passiert eigentlich? Wie denke ich dann über Stabilisierungspolitik nach? Wie denke ich dann über Steuerpolitik und Staatsschuldenpolitik nach? Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, wie gesagt, diese ökonomischen Kräfte, die eben dadurch resultieren, dass sich Individuen überlegen, wer zahlt denn eigentlich diese Steuersenkung heute? Zahle ich die zum Beispiel morgen? Wer zahlt die eigentlich? Zahlt die jemand anders? Ja, zahle ich die zum Beispiel morgen? Und dann entsprechend nach vorne schauen, entsprechend, weil sie wissen, dass sie möglicherweise morgen eine Steuererhöhung bekommen, werden sie heute schon zum Teil ihren Konsum entsprechend anpassen, sodass der Stimulus, wenn vielleicht nicht komplett verraucht, wie jetzt in diesem exakten Theorem, aber vielleicht weniger ist, als man sich erhofft hatte. Und das Pädagogische ist es interessant, weil man damit ein sogenanntes Fixpoint-Argument klar machen kann, eine Beweistechnik, die sehr häufig in der mathematischen Ökonomie eben verwendet wird und die folgende Struktur hat. Man nimmt sozusagen an, ein Gleichgewichtspreis, man fixiert einen Gleichgewichtspreis, macht eine Politikänderung, überlegt sich dann, wie die Verhalten des privaten Sektors, wie das sich verhalten, gegeben den alten Preis, gegeben die Politikänderung, ob und wie sich das private Verhalten ändert, ja. Und dann fragt man sich, gegeben diese Verhaltensänderungen oder Nichtveränderungen, was ist der Gleichgewichtspreis, der dazu passt? Und wenn die beide dann sozusagen die gleichen Antworten geben, wenn man also einen Fixpoint in diesem Loop hat, ja, also wenn quasi der Preis zu den Entscheidungen passt und die Entscheidung zum Preis, dann hat man Gleichgewicht gefunden, mathematisch und ökonomisch spricht man da eben von, mathematisch hat man dann Fixpoint gefunden und ökonomisch spricht man da von Gleichgewichten. Das ist jetzt für die Nerds der Zuhörer, aber das ist eben ganz interessant, auch den Studenten da mal ganz einfach beizubringen, ja. So, jetzt kann man sich überlegen, was passiert eigentlich, wenn diese Annahmen, jetzt gehen wir die Annahmen mal durch.
Ja.
Ja. Was passiert eigentlich, wenn diese Annahmen nicht gelten? Ja. Und also das erste ist zum Beispiel diese intergenerationalen Geschichten zum Beispiel. Das ist der Fall, wenn du eben wie in der realen Welt eine Struktur hast, wo du nicht wie unsere Modell nur Leute hast, die jung sind und alt hast, sondern was hast, was man eine sogenannte überlappende Generationenstruktur nennt. Mit anderen Worten, zu jedem Zeitpunkt ist jetzt, also jedes Individuum hat eine junge Phase und eine alte Phase. Zu jedem Zeitpunkt in der historischen Zeit sind aber eine Generation junge und eine Generation alte am Leben. Ja? So funktioniert unsere Sozialversicherung. Ja? Beziehungsweise der Staat verteilt um zwischen diese Generationen. Und durchaus in seiner reinen Form kommt das auf ein ricardianisches Äquivalenzexperiment hinaus. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und aber wegen dieser besonderen Struktur, werden wir zeigen, dass jedenfalls unter bestimmten Annahmen ricardianische Äquivalenz dann nicht gilt, sondern dass die Einführung von Sozialversicherung, die im Grunde genommen ein Experiment wie ein ricardianisches Äquivalenzexperiment ist, möglicherweise zu Wohlfahrtsgewinnen, aber auch zu Wohlfahrtskonflikten führen kann. Darüber reden wir gleich, ein bisschen ausführlicher. Dann der andere Fall ist, in der Realität sind Steuern natürlich verzerrend. Ja, also der klassische Fall wäre zum Beispiel eine Einkommensteuer, die doch vielleicht nicht zu stark, wie manche Ökonomen das glauben, aber gewisse Einflüsse auf das Arbeitsangebot, jedenfalls auf das legale Arbeitsangebot, haben die natürlich. Also wenn du irgendwann die Einkommensteuern zu weit erhöhst, werden die Leute halt, ja, vielleicht nicht zu Hause bleiben, aber anfangen schwarz zu arbeiten, weniger zu arbeiten, andere Dinge zu tun, eher vielleicht anfangen Gemüse anzubauen in dem Schrebergarten und solche Sachen. Ja, das heißt, mit anderen Worten, wenn du in der Realität dir überlegst, soll ich eine bestimmte Ausgabe jetzt durch Steuern finanzieren oder durch Schulden, dann wirst du das mit den Steuern nicht zu weit treiben wollen, weil, und man kann übrigens auch zeigen, dass je größer die Steuer ist, sozusagen die Verluste, diese Verzerrungsverluste immer größer werden. Ja, also die steigen sozusagen progressiv an in vielen Fällen. Und wenn das der Fall ist, willst du dann halt irgendwann aufhören. Ja, irgendwann ist, also vor allen Dingen, wenn du dann so massive Ausgaben hast, wie zum Beispiel den Krieg, eine globale Pandemie, wo der Staat also richtig buttern muss, und das willst du nicht alles in der Periode mit erhöhten Steuern finanzieren, weil dann würde die Ökonomie erst recht zum Erlahmen kommen, weil dann keiner mehr arbeiten will. Ja, und insofern willst du das natürlich über die Zeit strecken. Und das ist ein anderer Grund, warum dann in der Realität die Schuldenfinanzierung das sinnvolle Instrument sein kann. Ja? Natürlich hast du mit Steuern auch verteilungspolitische Ziele, völlig klar.
Ja klar, es ist ja Politik, ja eben. Ja,
genau,
ja,
du hast mit Steuern auch verteilungspolitische Ziele.
Ist ja nicht nur Markt. Ja.
Genau, die du mit der Schuldenaufnahme nicht unbedingt hast. Insofern sind sie auch aus diesen Gründen nicht äquivalent. Ja? Der andere Punkt, der natürlich gilt, ist, dass der Staat typischerweise. Und die Annahme war ja tatsächlich, und das brauchst du wirklich mathematisch, sonst kannst du die eine Gleichung nicht in die andere Gleichung einsetzen. Die Annahme war tatsächlich, dass der Staat denselben Zinssatz hat wie der private Sektor. Aha. Auch das ist typischerweise nicht der Fall.
Nö.
Der Staat kann sich typischerweise deutlich billiger verschulden natürlich als der private Sektor, sodass es effizient sein kann, dass der Staat sich sozusagen für den privaten Sektor billiger verschuldet.
Aha.
Und nimmt das dann in Form von Transfers sozusagen als Ressourcen zu.
Subventionen, irgendwas, ja genau.
Ja, oder Transfers oder wie auch immer. Ja, mhm. Das kann auch ein Grund sein, warum du eher in Schulden gehen willst, als Steuern zu erheben. Und ganz zum Schluss gibt's einfach Kreditmarktunvollkommenheiten, wo eben der private Sektor eben nicht sich Dinge leihen kann, ja, keine Ressourcen mehr leihen kann oder nur zu höheren Zinssätzen sich Dinge leihen kann. Und auch dann kann es durchaus sinnvoll sein, darüber werden wir auch ausführlich sprechen, kann es durchaus sinnvoll sein, warum der Staat möglicherweise Kredite aufnimmt und Steuern senkt bzw. Transfers auszahlt. Da kommen wir nochmal drauf. Fangen wir mal mit der Sozialversicherung an. Die Sozialversicherung, und fangen wir mal an, wieder im Modell, angenommen, wir sind in einer Situation ohne Staat. Ja, es gibt einfach keinen Staat, gibt auch keine Staatsausgaben, gibt keine Steuern, gar nichts. Und jetzt kommt diese Gesellschaft zusammen und fragt sich, wäre es nicht eine gute Idee, Sozialversicherung einzuführen? Ja? Und was ist eine Sozialversicherung? Eine Sozialversicherung ist, das heißt, die Juristen würden das anders nennen, die sprechen von Beiträgen, aber letztlich ist eine Sozialversicherung eine Steuer auf die junge Generation. Ja, die muss nämlich zahlen, die werden direkt Ressourcen von der jungen Generation weggenommen und direkt in derselben Periode den Alten gegeben. Ja? Also mit anderen Worten, es ist also von der Steuerlogik her gedacht, es ist eine Steuer auf die junge Generation, es ist eine negative Steuer für die alte Generation oder auch Transfer vulgo. Ja? So, das ist es. Das heißt, wenn du eine Sozialversicherung einführst, das ist im Grunde genommen ein ricardianisches Experiment. Warum? Weil du Steuern erhöhst, jetzt geht's um Steuererhöhung, nicht um Steuersenkung, für die junge Generation, weil du Steuern erhöhst heute für die junge Generation. Morgen, wenn die junge Generation dann alt ist, kriegt sie aber relativ zu einer Situation ohne Sozialversicherung ihre Steuern gesenkt, weil sie kriegt ja quasi, also Steuern gesenkt, sie kriegt ja dann Transfers. Ja.
Sie zahlt halt keine Steuern mehr, so ungefähr.
Nee, ne? Wir haben ja angenommen, die Ausgangssituation ist ohne Steuern.
Ach so,
sie
ja.
Sie kriegt jetzt netto sogar einen Transfer. Mhm. Einen echten Ressourcentransfer. Also das ist im Prinzip ein ricardianisches Experiment. Ja, ist genau diese Idee, dass man sozusagen das Timing der Staats, der Besteuerung und der Verschuldung und so weiter eben
in ein Optimum bringt sozusagen, ne?
Ja, hin und her schiebt erstmal,
ja,
okay. Und probiert und guckt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, ob das was bringt. Wichtig ist jetzt noch eine kleine Annahme müssen wir noch machen, damit man das Ganze sinnvoll starten kann. Wir nehmen eine wachsende Bevölkerung an.
Okay. Ja?
Das heißt, und das damit hast du eine positive Verzinsung, implizite Rendite der Sozialversicherung, weil nämlich alle Beiträge, die du heute als Junge bezahlst, ja, du kriegst sozusagen eine Rendite daraus, weil es ja mehr Junge morgen da sind, die mit ihren Steuern deine Beiträge finanzieren.
Ja, schön wär's, ne?
Deine Benefits finanzieren.
Ja.
Ja, die Annahme müssen wir machen. Wir brauchen eine wachsende Bevölkerung.
Ja.
So, wir reden auch noch gleich, was passiert, wenn die Bevölkerung nicht so stark wächst. Ja? Aber sozusagen, man kann sich vorstellen, man kann sich sozusagen die Bevölkerungswachstumsrate ist so eine Art interne Verzinsung, implizite Verzinsung der Sozialversicherung. Ja, das ist letztlich die Bevölkerungswachstumsrate. So, jetzt muss man zwei Unterscheidungen treffen. Die Alten finden Sozialversicherung, Einführung oder Erhöhung der Benefits immer geil.
Ja.
Ja. Ist ja völlig klar, die zahlen nie mehr Steuern dafür, ja, nie mehr Beiträge und die kriegen einfach einen Netto-Transfer. Ja?
Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ja, ja.
Genau, Alte finden Sozialversicherung, Rentenversicherung in dieser Form immer geil, okay? So, die Frage ist jetzt, was ist mit den Jungen? Und da kann man zeigen, dass die Jungen sich besser stellen, obwohl es sich nochmal, wie gesagt, um eigentlich ein Experiment handelt des Typs, den man sonst, auch das Gedankenexperiment, das man sonst hinter dem ricardianischen Äquivalenztheorem hat. Aber man hat eben diese überlappende Struktur und man fügt sozusagen dem Ganzen dieser Ökonomie eine Möglichkeit zu, die der Kapitalmarkt nicht kann, nämlich, dass er Ressourcen intergenerationell, aber zum selben Zeitpunkt umverteilen kann. Also mit anderen Worten, den Jungen heute nehmen, den Alten heute geben. Ja, das ist der Witz. Das kann der Kapitalmarkt nicht, weil der muss sozusagen erst die Rendite erwirtschaften im Grunde genommen. Der Zins muss erst anfallen. Ja,
ja.
Das kann nur der Staat. Ja, das heißt, der Staat kann etwas in dem Fall, was der Markt tatsächlich nicht kann. Und der erhöht dann die Konsummöglichkeiten der Jungen.
Erhöht genau dann.
Es gibt jetzt eine Bedingung, genau dann wird die Bevölkerungswachstumsrate größer dem Zinssatz ist.
Ja.
Größer der Kapital, weil das ist die Bedingung, dass die interne Rendite dieses Umverteilungsmechanismus durch den Staat
über höher ist als die Rendite, genau. Mhm.
Genau, die Rendite, die jeder erzielen könnte auf dem Kapitalmarkt, wenn jeder in so einem libertären Traumland, wenn jeder am Kapitalmarkt für sich selber spart. Ja? Genau dann ist das gut für die Jungen auch. Und genau dann ist das nennt man eine Pareto-Verbesserung, weil das bedeutet, dass sowohl die Jungen als auch die Alten gerne diese Sozialversicherung hätten. Und die Sozialversicherung ist dann in der Tat einem privaten Kapitalmarkt überlegen. Mhm. So, jetzt muss man sich, kann man überlegen, was bedeutet das für Deutschland? Und oder jetzt der eine Punkt ist, nur dann in diesem Knife-Edge-Case, also mit anderen Worten, diesem Rasiermesserfall, wo die Bevölkerungswachstumsrate gleich dem Zinssatz ist, wäre die junge Bevölkerung, wäre es ihr egal, dann hätten wir wieder ein ricardianisches Äquivalenztheorem, das gelten würde, aber das ist eben ein Spezialfall, der nur in diesem Rasiermesserfall gilt. Ja. So, die Frage ist jetzt, was bedeutet das für Deutschland? Für Deutschland ist es vielleicht eher eine schlechte Nachricht, weil die Bevölkerungswachstumsrate tendenziell vielleicht unter den Realzinsen ist, obwohl die Realzinsen, die sicheren waren, auch eher negativ. Also da steht die Sozialversicherung nicht so schlecht da. Man muss das über sehr lange Zeiträume allerdings betrachten. Wir reden ja von 30, 40 Jahren. Mhm. Klar, aber dann ist es vielleicht nicht mehr so ganz sicher. Was ich damit nur sagen will, also wenn man zweifelsfrei glaubt, dass N größer als R, also die Bevölkerungswachstumsrate größer als der Zins ist, dann ist es eine Pareto-Verbesserung und dann sollte man tatsächlich eine Sozialversicherung gegenüber dem Kapitalmarkt sparen fürs Alter vorziehen. Im anderen Fall ist es eben unklar, weil die Alten mögen das ja immer noch. Die Alten mögen es immer noch.
Ja.
Und muss der Ökonom schweigen, dann ist es eine Frage von, dann muss der Souverän entscheiden. Das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, ein politischer Prozess.
Naja gut, und in der schrumpfenden Gesellschaft oder in dem schrumpfenden Bevölkerungswachstum ist der Souverän ohnehin die Alten. Von daher wird sich da dann wenig ändern, ne?
Gut, jetzt bringst du wieder politische Ökonomie rein.
Stimmt, genau, das hat hier nichts verloren. Ja.
Nee, ist ja völlig richtig. Genau so kann man dann vorhersagen, warum möglicherweise das nicht abgeschafft wird oder nicht reduziert wird. Ja, vielleicht sogar im Zweifel noch eher ausgebaut. Genau, das kann durchaus der Grund sein. Ja, also hier haben wir einen Fall, wo ricardianische Äquivalenz nicht gilt. Nochmal, weil in diesem Modell annahmegemäß der Staat was kann, was der Privatsektor mit seinem Kapitalmarkt nicht kann, nämlich diese Umverteilung zu einem Zeitpunkt, ja, der Ressourcen zwischen Alten und Jungen. Und das ist dann, wie gesagt, dann profitabel, wenn eben die Bevölkerungswachstumsrate besonders groß ist. Dann will man das tun. So, der zweite Fall, wo ricardianische Äquivalenz eben nicht gilt, ist Kapitalmarktunvollkommenheiten, die eben dann gegeben sind, wenn man sich nicht zu dem gleichen Zinssatz verschulden kann, wie man sparen kann. Okay, technisch gesprochen, für diejenigen, die sich das als eine Budgetgerade vorstellen wollen, die Budgetgerade hat einen Knick. Okay, das heißt, bis solange man spart, hat die eine Steigung, nämlich den Sparzins. Solange man dann, wenn man dann Kredit aufnehmen muss, hat so eine steilere Steigung, nämlich mit dem höheren Zinssatz. Das kann bis zum Extrem gehen, dass man überhaupt, dass der sozusagen mathematisch gesprochen der Kreditzinssatz unendlich ist, dass man es überhaupt nicht, dass es überhaupt keine Kredite gibt, ja, dass einem überhaupt keine Kredite zur Verfügung stehen. Und dann kann man sich mal fragen, wenn man jetzt sich überlegt, wenn die Konsumentscheidung des Haushalts so ist, dass er, wenn er Kredit aufnehmen könnte, er das gerne tun würde, dass er quasi also kreditbeschränkt ist, ja, Kreditaufnahme beschränkt. Wenn du diesem Haushalt jetzt heute Liquidität gibst, heute einen Transfer gibst, ja, dann wird er in der Tat mehr konsumieren, dann wird er dieses mehr an Transfer in den Konsum stecken, wird es gerade nicht sparen, ja, weil er eben in seiner Konsumentscheidung heute beschränkt war. Das ist der Unterschied zum vollkommenen Kapitalmarkt. Im vollkommenen Kapitalmarkt kann der Konsument schon intertemporal optimal Konsum zwischen heute und morgen bestimmen und wählen. Wenn er aber und das kann er aber nur, wenn er sehr gerne viel heute konsumieren möchte, muss er dazu Kredite aufnehmen. Wenn er das nicht kann, kann er auch dieses intertemporale optimale Allokation des Konsums kann nicht stattfinden. Und dann kann der Staat ihm helfen, weil der Staat kann sich zum niedrigen Zinssatz verschulden, ja, möglicherweise, und kann ihn dann sozusagen für ihn, er kann keinen Kredit aufnehmen. Aber der Staat kann dann das geliehene Geld sozusagen weitergeben in Form von Transfers oder Steuersenkungen. Dadurch hat der Konsument, der Haushalt, dann Kaufkraft heute und kann sich annähern seinem intertemporalen Optimum, weil er eben gerne mehr heute konsumieren möchte. Ja? Das ist die Idee. Und das ist genau der Grund, ja, warum wir, also was man da sehen kann, da kann man jetzt mehrere Dinge sehen. Da werden jetzt einerseits die konservativen Liberalen glücklich sein, aber auch andererseits die Keynesianer und die Linken werden sich da wiederfinden können. Vielleicht der erste Punkt ist, an dem Beispiel kann man sehen, dass bei allen Problemen, die Kapitalmärkte und Kreditmärkte haben, die auch zu Instabilitäten führen können, haben wir in 2007, 2008 in der Finanzkrise gesehen. Ja, alles klar. Aber sie haben eine absolut fundamental wichtige Funktion. Sie erlauben, wie gesagt, diese intertemporal optimale Allokation des Konsums. Und wenn Kapitalmärkte nicht funktionieren, je mehr Krediteinschränkungen es gibt für Leute, desto wohlfahrtseinschränkender ist das. Wenn man es mal ganz drastisch machen will, das Beispiel habe ich meinen Studenten auch gebracht. Ich war am Anfang noch meiner PhD-Zeit, hatte ich einen guten Kumpel im PhD-Programm, der war Pole. Den habe ich im Sommer besucht und wir sind da durch die Kashubai gepaddelt, die wunderschöne Flusslandschaft, Seenlandschaft, da haben wir so einen Kanu-Urlaub gemacht, ja. So, da paddeln wir da durch die Kashubai und da stehen an den Flussufern, stehen diese halbfertigen Häuser, ja, wo die Leute unten schon mal eingezogen sind. Du siehst auch, dass die Leute da drin wohnen. Das ist also keine Baustelle mehr in dem Sinne. Die Leute wohnen da unten drin und dann bauen die, dann haben die oben so ein halbes Geschoss schon fertig und außen lagern dann Backsteine. Und dann sage ich zu dem, ja, was ist denn da los? Warum leben die Leute da schon drin? Warum bauen die das Haus nicht fertig? Ja.
Naja, weil sie kein Geld haben.
Nee, weil es keine funktionierenden Hypothekenmärkte gibt in Polen. Inzwischen ist es mit Sicherheit anders. Polen hat 20 Jahre Zeit gehabt. Aber für uns ist das, daran sieht man, für uns ist das selbstverständlich in Amerika und Deutschland. Da baust du ein Haus, ja, die Bank gibt dir Kredit, du baust das Haus, du ziehst ein und dann zahlst du das ab. Du hast den Konsum aber schon heute. Ja, so ist ja völlig sinnvoll, dass man es so macht. Ja, aber ohne, in vielen Ländern, wo du keine funktionierenden Hypothekenmärkte hast, musst du so bauen, ja. Die haben dann mal 10.000, keine Ahnung, Slotti, ich sag jetzt irgendwann eine Zahl, gespart gehabt, dann haben sie das Untergeschoss gebaut, dann sind sie eingezogen, dann haben sie wieder 5 Jahre gewartet, haben wieder gespart, dann haben sie den zweiten Stock, dann haben sie wieder 5 Jahre, dann haben sie es verputzt und so weiter und so fort, ja. Und da sieht man doch, wie wohlfahrtssteigernd solche Hypothekenmärkte sein können, weil sie es erlauben, sozusagen unseren Konsum schon voll heute zu machen, den wir gerne hätten. Ja, also das ist mal der erste Punkt, wie wichtig eben Kreditmärkte, in dem Fall eben Hypothekenmärkte sind. Der zweite Punkt, den man hieraus lernen kann, ist, dass ob Transfers eine gute Politik sind, ja, Transfers oder Steuersenkungen eine gute Politik, typischerweise sind es Transfers, hängt eben von verschiedenen Ursachen ab oder verschiedenen, ja, Zuständen ab. Wenn du glaubst, wie zum Beispiel in der Rezession, dass viele Leute, weil sie den Job verloren haben, eben keine Ressourcen mehr haben, um sozusagen durch die Rezession ihren Konsum durchzusmoothen, ja, durchzukletten, dann willst du denen Transfers geben. Ja? Das ist genau die richtige Zeit, weil dann sind die in der Situation, wo die beschränkt sind, wo die eben nicht sozusagen ihren Konsum kletten können. In der voll boomenden Ökonomie, wo relativ wenige Kredit beschränkt sind, da mit Steuersenkungen anzukommen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, selbst wenn die FDP-Leute dir das sagen werden. Ja. Und genau so haben, und das hört sich jetzt immer noch sehr theoretisch an, aber das hat echt praktische Auswirkungen. Genau so haben wir in den USA zum Beispiel den CARES Act, also diese ganzen Corona-Hilfen, und zwar schon unter Präsident Trump, da muss man Trump mal tatsächlich auch der Administration beziehungsweise den Leuten dahinter durchaus auch, ja, muss man sie auch loben. Genauso haben wir diese Transfers ja designt. Wir haben den Leuten, ich habe keinen Transfer, ich habe keinen Scheck von Trump
gekriegt. Ach, echt nicht? Aber die Regierung wusste, wer einen Transfer braucht und wer nicht.
Natürlich approximativ über das letztjährige zu versteuernde Einkommen. Das kannst du natürlich nie hundertprozentig wissen. Man muss da in der Verwaltung natürlich vereinfachende Annahmen treffen.
Aber ich hatte ja gedacht, genau, das wäre tatsächlich so Helikoptergeld gewesen, dass jeder einen Scheck gekriegt hätte.
Das war eine Funktion des zu versteuernden Einkommens aus irgendeinem Stichtag, frag mich nicht genau wann, aus einer vorherigen Steuererklärung. Ja? In Deutschland können wir das nicht so machen, aber in Deutschland haben wir das während der Corona und auch jetzt in der Ukraine-Krise über Kindergeld, über zusätzliches Kindergeld approximiert. Weil Kindergeld kriegt ja nur netto derjenige, der das dann nicht über den Kinderfreibetrag dann wieder steuern muss. Ja. Insofern genau. Also das sind eben die Ideen. Ja. Und genau das willst du machen in der Rezession, um eben die Leute eine bessere Konsumallokation über die Zeit zu machen. Du willst denen nicht noch zusätzlich, wenn sie ihren Job verloren haben, willst du ihnen nicht noch mit dem Hammer rein draufgeben, ja, dass sie auch ihren Konsum einschränken müssen.
Ja, das ist Austeritätspolitik in Griechenland, ne?
Ja, völlig Banane. Ja, völlige Banane. Das führt zu massivsten Wohlfahrtsverlusten. Und das ist die Theorie dafür. Das ist die Theorie, warum du das nicht machen willst.
Es ist bei mir ja 30 Jahre her, aber hat das nicht auch Keynes gesagt, als er von Deficit Spending geredet hat? Oder war das nochmal was anderes?
Ja, aber der Keynes hat es anders begründet. Der hat es nicht wohlfahrtstheoretisch begründet. Zunächst mal hat der Keynes ja eher gedacht verändere die Staatsausgaben selber, nicht die Transfers oder die Steuern, sondern sanier die Brücken da.
Genau, ja? Und zahl den Leuten anständigen Lohn, davon können sie dann konsumieren.
Genau, ja, ja, ja. Genau. Das kannst du auch machen, nur ist es halt in der Praxis ja so, dass wenn dann diese Rezession kommt und vielleicht dann auch noch eine Rezession wie Covid, da willst du ja nicht unbedingt anfangen, Brücken zu bauen, möglicherweise. Ja. Ja gut, Brücken geht vielleicht noch, aber die sind draußen, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ja,
aber die sind ja dann nie, Genehmigungsverfahren sind ja dann nie, diese sogenannten Shovel-Ready-Projekte, wie wir das in Amerika nennen, also diese schaufelbereiten Projekte, die dann einfach answitchen kannst, sobald eine Rezession kommt, die gibt's halt in der Realität so nicht. Während die Schecks kannst du morgen den Leuten schicken, im Grunde genommen. Es ist halt auch von der Durchführung her ziemlich einfach. Also erstens mal, wie gesagt, das ist der eine Punkt. Also der Mechanismus, der Transmissionsmechanismus ist ein anderer. Und für Keynes lief das sozusagen alles. Also es ist schon so, dass diese neueren mikrofundierten Modelle, die wir jetzt gesprochen haben, wo es über intertemporale Allokation geht, die führen in der Tat wieder zu ganz ähnlichen Politikempfehlungen wie Keynes. Ja, eben, warum Transfers laufen, aber die Mikrobegründung ist sozusagen ein bisschen eine andere. Ja. So, jetzt müssen wir noch zwei Dinge kurz besprechen, jedenfalls. Wie kann es sein, dass in der Realität, also jetzt sagen die Leute, na klar, sind Kreditzinsen anders als Sparzinsen und auch typischerweise höher. Aber was ist dafür eigentlich die Begründung? Ja, wenn man darüber nachdenkt.
Wenn ich sterbe, soll die Bank mal gucken, wo sie die Kohle herkriegt. Der Staat stirbt
zum Beispiel,
ja nicht. Ne?
Zum Beispiel. Also, ja, genau. Also, ein Punkt ist, also ich nenne zwei Punkte, die in der Ökonomie wichtig sind. Der Punkt ist nämlich, es gibt konzeptionell verschiedene Punkte, die zwar alle irgendwie in der Realität anzutreffen sind, aber konzeptionell sollte man die unterscheiden. Der erste Punkt ist zunächst mal, und das geht so ein bisschen in deine Richtung, eben Risiko bzw. asymmetrische Information. Also stell dir mal eine Bank vor, die hat so Unternehmer, denen will sie Kredite vergeben, ja? Die weiß auch, dass so im Schnitt, keine Ahnung, 2 oder 3% von denen den Kredit nicht werden zurückbezahlen können, deren Startup failt. Ist halt so, ja. Okay, das weiß die Bank. Die weiß aber nicht, ist es der Holger oder ist es der Rüdiger, ja, der nicht zurückbezahlen wird. Ja?
Das heißt, sie wird bei uns beiden einen Aufschlag machen und das Ganze.
Bei uns beiden einen Aufschlag machen.
Wie nennt man das? Mischfinanzierung, Querfinanzierung.
Wie nennt man das? Mischfinanzierung, genau. Ja. Das ist der eine Grund, ja. Und das gilt selbst in einem wettbewerblichen Bankensektor. Dazu brauchst du keine Oligopole, dazu brauchst du keine bösen Konglomerate. Selbst in einem wettbewerblichen Bankensektor mit asymmetrischer Information wirst du dieses Problem haben. Und dann wirst du, wenn es zu Finanzkrisen kommt und diese Wahrscheinlichkeit der Kreditausfälle ansteigt, wirst du zu erhöhten Kreditbeschränkungen im Markt bis hin zu kompletter Kreditverweigerung, das haben wir dann in der Finanzkrise gesehen zum Teil, ja, wird es dann kommen. Und das sind eben diese massiven Wohlfahrtsverluste, weil eben diese intertemporale Allokation von Konsum dann nicht mehr stattfinden kann und auch, wenn wir später mal Investitionen haben, auch Investitionsprojekte nicht mehr stattfinden können, weil eben dieser Verleihmechanismus nicht mehr funktioniert, weil die Banken einfach, ja, die stoppen einfach alles. Ja? Also asymmetrische Information ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, und das kann sich dann eben in der Finanzkrise erhöhen, dieses Risiko, und mit entsprechenden Zusatzeffekten, negativen Zusatzeffekten, eben, die sozusagen auf die Rezession, auf die normale Rezession noch draufkommen. Der zweite Kanal ist, was ich beschränkte Haftung nenne, beziehungsweise wo du eben Sicherheiten, wegen beschränkter Haftung Sicherheiten aufbringen musst. Reale Kreditsituationen sind ja oft so, die sind nicht ausschließlich so, es gibt auch Konsumentenkredite, wo man keine Sicherheiten bringen muss, aber größere Kredite sind halt so, dass du Sicherheiten stellen musst.
Ja. Und wenn es Eigenkapital ist, ist ja eine Sicherheit. Ja.
Genau, du musst Sicherheiten stellen. Warum? Weil wir Sklaverei verboten haben. Also was? Wir können keine, naja, natürlich. Weil
ach so,
wir,
ja, ich verstehe.
Wir können keine Kreditverträge schreiben, das wäre verfassungswidrig, dann mit völlig zu Recht natürlich. Wir können keine Kreditverträge schreiben, wo wir sagen, wenn ich nicht zurückzahlen kann, arbeite ich bis an den Rest meines Lebens bei dir da in der Bank oder in deinem Hinterhof oder so.
Im Keller der Bank, genau.
Im Keller der Bank. Das ist verboten, das ist illegal, das ist unethisch, wollen wir nicht, ja. Hat aber zu, wenn wir das könnten, bräuchten wir, dann wären Kreditvergaben einfacher. Darf man nicht vergessen. Ja, es hat also nach
Bachmann für Wiedereinführung der Sklaverei.
Bitte nicht, nein, bitte nicht. Vorsicht. Natürlich hat der Markt sich was ausgedacht, nämlich indem er eben Sicherheiten fordert. Ja, geht zurück zu das berühmteste Sicherheit in der Literaturgeschichte ist der Kaufmann von Venedig von Shakespeare, wo der Schiffsunternehmer, der hat eben dem Kaufmann versprochen, dass er sein Herz rausschneiden wird oder dass der Kaufmann sein Herz rausschneiden darf, wenn er seinen Kredit für seine Schiffe nicht zurückbezahlen kann, und so ist es dann auch gekommen. Also er musste Konkurs anmelden, er konnte seine Kredite nicht zurückzahlen, weil seine Schiffe im Wind durch den Sturm umgekommen sind, und dann wird da eben verhandelt, ob er sein Herz wirklich aufgeben muss, und in der Tat am Ende muss er es natürlich nicht, weil das natürlich unmenschlich ist. Das ist im Grunde genommen solche Art von Sicherheiten sind natürlich völlig unmenschlich, und deswegen braucht man braucht Konkurs, man braucht im Prinzip eine sozusagen Konkurse sind eine zivilisatorische Errungenschaft, ja, damit du eben genau solche Verträge nicht einhalten musst. So, aber lassen wir das jetzt mal weg, lassen wir mal den Kaufmann von Venedig weg. Der klassische Fall ist eben, wo sowas eine Rolle spielt, ist, naja, eben im Immobilienmarkt, in der Tat mit Hypotheken, wo eben dein Haus selber die Sicherheit ist für den Kredit, da bietet sich das ja an. Und naja, dann hast du eben ein Haus, das Haus kannst du möglicherweise in der Zukunft verkaufen, das hat einen Preis. Das heißt, klar, du hast nach wie vor eine intertemporale Budgetrestriktion, aber für dein Leihverhalten gibt es eine zweite Restriktion, nämlich du kannst einen Kredit aufnehmen, nur so, dass der Kredit zusammen mit der Verzinsung, also die Rückzahlung, die du in der zweiten oder in der morgigen Periode zu leisten hast, die kann nicht größer als der Wert des Hauses sein. Ja? Das heißt, du hast also eine zweite Beschränkung noch, eine Kreditaufnahmebeschränkung zusätzlich zu deiner Budgetbeschränkung. Ja?
Wobei wir das hatten, ne? Also Überfinanzierung, also 110% Kredite und so. Und das ist ja dann okay. Auch denen richtig aber gut auf die Füße gefallen. Ja.
Aber auch da hast du ja irgendwann mal eine Beschränkung. Ja,
ja, stimmt.
Genau, also das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass dein zukünftiges Arbeitseinkommen, das kannst du nicht, das ist auf Englisch nennt man das pledgeable, das ist nicht pledgeable, du kannst das nicht zur Verfügung stellen als Sicherheit. Ja, das ist eben genau unmoralisch, verfassungswidrig, wie du auch immer das nennen willst. So, was jetzt passiert, und dann hast du auch eine geklickte Budgetbeschränkung, weil du dann eben nur Kredit aufnehmen kannst in Höhe des Hauspreises, beziehungsweise also so, dass du das immer zurückzahlen kannst mit dem jeweiligen Haus. Was jetzt passiert ist, wenn du eine Hauspreiskrise hast, also wenn die Häuserpreise jetzt kollabieren, zusammenfallen, dann passieren zwei Dinge. Und das macht Hauspreiskrisen so verdammt schwierig zu handeln. Oder auch so wirklich wohlfahrtsmindernd. Natürlich hast du einen Vermögensverlust. Ja? Das hast du auch in einer Aktienmarktkrise. Leute sind halt ärmer. Gut, können sie ein bisschen weniger konsumieren. Not a biggie, typischerweise. Ist halt so, ja. Das wird dann intertemporal outgeklettet und ist auch schlimm, aber kann man typischerweise handeln. Ist halt so. Die Ressourcen sind einfach nicht mehr da. In einer Welt mit Häusern, die zusätzlich als Kreditsicherheit dienen, nicht nur verlierst du Vermögen, du verlierst zusätzlich noch auch die Fähigkeit zu verleihen, zu Kredite aufzunehmen. Und zwar genau in dem Zeitpunkt, wo du eigentlich gerne Kredite aufnehmen würdest, wo es dir nämlich ohnehin schlecht geht. Ja, das ist der Witz. Und deswegen sind diese Häuserpreiskrisen nicht nur schärfer als normale Rezessionen, weil sie eben zusätzlich die Leute ärmer machen, eben auch dazu führen, dass die intertemporale Konsumallokation nicht mehr so funktionieren kann, weil den Leuten Kreditaufnahmemöglichkeiten genommen wurden. Ja, das heißt, das kann man sehr schön zeigen, dass es dann zusätzlichen Wohlfahrtsverlust gibt über die normale sozusagen Konsumeinschränkung, die normale Rezession hinaus.
Gilt das nur für die USA oder gilt das auch für Deutschland? Also weil, was ich genau, weiß, ist
für Deutschland im Prinzip. Also in den USA besonders, weil wir halt eine hohe Eigentümerquote haben, gilt es insbesondere in den USA. Aber das gilt im Prinzip auch in Deutschland natürlich.
Ich überlege gerade, kann ich weiß es gar nicht, ich habe mal irgendwo gehört, dass in den USA Konsumkredite gegen die Immobilien rausgegeben werden. Das passiert, glaube ich, bei uns. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns auch passiert.
Dann insbesondere. Ja, klar. Insofern, wenn du das nicht kannst, also in Deutschland ist das sicher ein geringeres Problem, aber in den USA ist das natürlich ein Problem. Das heißt aber nicht, dass es nicht gut ist, dass man das kann, weil dadurch sind die Kreditmärkte flexibler für die Amerikaner in normalen Zeiten. Aber sozusagen die Flipseite der Medaille, die andere Seite der Medaille ist halt, dass du Häuserpreiskrisen auch besonders, sagen wir mal, gefährlich für dich sind. Und das nächste Mal reden wir über Investitionen.
Das nächste Mal über Investitionen. Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.